Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Gestern haben wir über die Erklärung berichtet, die rund 30 Institutionen aus Kultur und Wissenschaft zum Thema Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 veröffentlicht haben. Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei, steht dort, weit vorn in der Verfassung. Über dieses Papier wird nun heute kontrovers diskutiert, vor allem über die Tatsache, dass die Erklärung deutlich Stellung zur Bewegung BDS bezieht. Die Abkürzung steht für Boykott, Disinvestition und Sanktionen und für eine internationale politische Kampagne, die genau diese Maßnahmen in Bezug auf Israel fordert. Der Staat Israel, so das BDS-Boykottargument, müsse die, Zitat, Okkupation und Kolonisierung allen arabischen Landes beenden. Gemeint sind vor allem Gebiete, die die Palästinenser beanspruchen. Im Mai 2019 verurteilte eine breite Bundestagsmehrheit aus CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen die Argumentationsmuster und Methoden der BDS-Bewegung als antisemitisch. Dagegen wendet sich nun die gestrige Resolution, unter der unter anderem das Goethe-Institut, die Bundeskulturstiftung, das Humboldt-Forum, der Deutsche Bühnenverein, die Berliner Festspiele und das Zentrum für Antisemitismusforschung stehen. Sie fordert die Resolution die Rücknahme des Bundestagsbeschlusses. Thomas Oberender ist Intendant der Berliner Festspiele und hat mit unterzeichnet. Ihn habe ich gefragt, welche Konsequenzen denn der Beschluss des Bundestages von 2009 seiner Meinung nach überhaupt hat.
Also das sind für mich zwei Fragen. Die eine ist, dass ich sagen muss, dass wir auch keine Sympathisanten des BDS sind. Also darum geht es überhaupt nicht. Es ist nicht das Thema, dass wir jetzt sagen, wir finden die Position des BDS richtig und der muss jetzt hier in Deutschland seine Agenda durchsetzen können. Wir sind keine Feinde des Staates Israel, also mitnichten. Und wir sind vor allem auch keine Antisemiten und stehen in diesem Sinne voll hinter dem Beschluss des Bundestages, dass wir eben gegen Antisemitismus und Rassismus ein Zeichen setzen wollen. Die Beschlussfassung des Parlaments gegen den BDS ist ja aus absolut nachvollziehbaren Gründen entstanden. Also wir haben es mit einem zunehmenden Rechtsextremismus zu tun. Wir erleben, dass es immer gefährlicher ist, für Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland zu leben, ihrem Glauben nachzugehen. Wir sind keine Freunde des Boykotts von Israel. Es geht nicht darum, zum Boykott von Israel in Deutschland aufrufen zu dürfen. Das ist vollkommen falsch. Im Gegenteil. Es geht darum, dass dieser BDS-Beschluss tatsächlich eine Situation erzeugt, wo man anfangen muss, Menschen einer Gesinnungsprüfung zu unterziehen, im Grunde präventiv. Bevor die Sache überhaupt losgeht, müssen sie sich schon mal damit beschäftigen, welcher politischen Fraktion und Haltung dieser Mensch nun nahesteht. Und das erzeugt eine gewisse Befangenheit, also die bislang nicht zu diesem üblichen Arbeitszusammenhang in einer Kultur- oder Wissenschaftsinstitution dazugehörte. Wir plädieren dafür, dass wir auf der Grundlage des Grundgesetzes, das eben Antisemitismus unter Strafe stellt, genauso wie Rassismus, auf Grundlage dieses Grundgesetzes einen möglichst freien Diskurs führen in diesem Land. Und wir haben erlebt, dass die Anwendung des BDS-Beschlusses Situationen erzeugt, wo einfach ein Kurzschluss hergestellt wird, dass Menschen, die dem BDS zugehören, aber gar nicht im BDS-Zusammenhang zu Gast waren oder eine Rede gehalten haben oder als Künstler aufgetreten sind, trotzdem aufgrund ihrer BDS-Zugehörigkeit sozusagen eine Art von Auftrittsverbot in unserem Land jetzt erhalten. Und das ist schon gravierend. Und alle, die gegen dieses Auftrittsverbot verstoßen haben, die hat es auch öffentlich und in den sozialen Medien und politisch ziemlich hart erwischt. Und man traut sich gar nicht, da in diese sehr verhärtete, kontroverse Diskussion einzugreifen als Einzelner.
Was heißt denn, Herr Oberender, Auftrittsverbot? Wer spricht das aus? Das ist ja nicht formuliert worden. Ist das was, was im Kopf stattfindet, bei Ihnen als Programmmacher, bei Kolleginnen und Kollegen?
Ja, also ich glaube schon, ich muss auch sagen, es ist eine schwierig zu argumentierende Situation, weil tatsächlich niemals in meinem beruflichen Leben politisch Einfluss genommen wurde auf meine Arbeit, sondern es ist eher dieser Beschluss des Parlaments, der ja kein Gesetz ist, aber trotzdem eine Handlungsorientierung darstellt. Und wie wir am Fall Member gesehen haben, entsteht dann eine Situation, wo man schon sagen muss, der sollte nicht auftreten und zumindest soll kein öffentliches Geld dafür verwendet werden. Und ich bin natürlich der Meinung, dass das schon ein großer Einschnitt ist. Ich finde, man kann und muss die Position vom Member diskutieren. Und das ist wichtig für uns, das ist wichtig für unsere Kultur, sagen wir mal, der Weltoffenheit und der Begegnung. Aber wir müssen natürlich damit immer auch klarstellen, dass es nicht darum geht, Antisemitismus oder Existenzleugnern des Rechtes des Staates Israel Platz einzuräumen. Das ist eben überhaupt nicht das Gleiche.
Verschiebt die Politik da eine Verantwortlichkeit? Statt selber zu diskutieren, sich selbst dieser Frage zu stellen, wird es weitergegeben an die Kulturinstitutionen? Ihr sollt bitte auch nicht mehr?
Ich will noch mal für den Notstand der Politik auch ein gewisses Verständnis zum Ausdruck bringen, weil es gibt einfach dieses Bedürfnis und auch diese Notwendigkeit, immer klarer rote Linien zu ziehen, also bis hierhin. Wir erleben ja ständig eine Politik der AfD oder auch anderer sozialer Akteure inzwischen, die Querdenker und alle möglichen, versuchen ja die Grenzen zu verschieben, des Sagbaren und des Machbaren, und bringen eigentlich unseren gesellschaftlichen Konsens, was wir nicht wollen, in Bedrängnis. Darauf reagiert so ein Beschluss. Und ich glaube nicht, dass der absichtlich uns in Not bringen möchte, sondern der Versuch verschiedener kultureller Akteure und vor allem ja auch vieler wissenschaftlicher Einrichtungen, auch vieler, die sich der Antisemitismusforschung widmen, ja, kommen nun eben in diesem Plädoyer zusammen und zu dem Schluss, dass sie sagen, wir erzeugen ein Klima, das Verständigung, Austausch und Annäherung erheblich erschwert und nicht erleichtert. Und darauf muss man sozusagen in der Öffentlichkeit hinweisen können, auch die Politik darauf hinweisen können, ohne ihnen jetzt böse Intentionen unterstellen zu wollen.
Der Intendant der Berliner Festspiele, Thomas Oberender, zur Resolution GG53 Weltoffenheit. Eine kleine Chronologie zum Thema NS-Raubkunst. 1998, Bund, Länder und Kommunen erklären, in ihren öffentlichen Museen nach Werken suchen zu wollen, die nach 1933 geraubt, enteignet oder erpresst wurden. Mittel oder Stellen werden dafür nicht zur Verfügung gestellt. Konsequenz: wenig Aktivität. 2008, 10 Jahre später, der Bund stellt Geld für die 10 Jahre alte Aufgabe zur Verfügung. Viele NS-Opfer sind inzwischen gestorben. Konsequenz: an mehr Häusern werden Stellen eingerichtet, die meisten allerdings zeitlich befristet. 2015 in Magdeburg entsteht als Stiftung das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Ziel: die Bündelung von Aktivitäten aller staatlichen Ebenen im Bereich der Provenienzforschung, also der Herkunftsforschung. Und heute, 11. Dezember 2020, NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken gibt die Gründung einer eigenen Koordinationsstelle für Provenienzforschung mit Sitz am Landesmuseum Bonn bekannt. Begründung: die Forschung müsse besser koordiniert werden. Warum das denn, habe ich Sie am Nachmittag gefragt.
Wir haben uns vorgenommen, und das fängt jetzt auch schon sofort an, eine Koordinierungsstelle für Provenienzforschung zu gründen, hier in Nordrhein-Westfalen, um eben Museen, Archive, ich sage jetzt mal technisch ausgedrückt kulturgutsammelnde Einrichtungen aktiv beraten zu können, wenn sie ihre Bestände überprüfen, wenn sie möglicherweise auch auf Bestände stoßen, die entsprechend vertieft geprüft werden müssen, bis hin zu den Fragen, wie geht man dann auf die nachfolgenden Generationen der ehemaligen Eigentümer zu. Also eine wirklich breite Beratung in solchen Fällen der ganzen Einrichtung, die natürlich von den großen Kunstmuseen, die in der Regel schon sehr viel Erfahrung haben und auch viel gemacht haben, aber bis hin zu kleinen Museen, die davon ja genauso betroffen sein können.
Nun gibt es ja, Frau Pfeiffer-Pönsken, in Magdeburg schon das Zentrum Kulturgutverluste, das von Bund und Ländern getragen wird. Sind Sie da mit der Arbeit nicht einverstanden?
Doch, hundertprozentig. Aber Nordrhein-Westfalen, das darf man nicht vergessen, ist ein sehr großes Bundesland. Und es gibt über 1000 in Frage kommende Einrichtungen, allein so im weitesten Sinne im musealen Bereich. Und da ist einfach viel Betreuungsaufwand, auch Aufklärungsaufwand noch zu leisten, gerade was mittlere und kleinere Häuser angeht. Und ich glaube, wir machen das ja nicht alleine, sondern wir machen das ja gemeinsam mit den beiden Landschaftsverbänden, um eben die Provenienzforschung wirklich auch jetzt in der Fläche mal zu bewältigen.
Die Washingtoner Erklärung, die die Grundlage für all das bildet, ist nun 22 Jahre alt. Sie schreiben im Text zu der Neugründung NRW, Provenienzforschung ist immer noch Pionierarbeit. Wie kann das sein nach 22 Jahren?
Ja, es ist wirklich die Betrachtung auch in der Fläche. Es gibt eben nicht nur die Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder ein großes Museum Ludwig in Köln oder eine Kunstsammlung in Düsseldorf, sondern es gibt ja unendlich viele kleine Häuser, die auch Bestände bekommen haben nach 1933, die nie aufgeklärt worden sind. Und das sind ja nicht nur immer das, was man in der Zeitung liest, die großen Werke von Kirchner, sondern das sind eben auch kleinere Bestände bis hin zu, sage ich mal, wertvollem Hausrat. Und auch da, finde ich, muss jedes Haus, sei es noch so klein, für sich einmal fragen, ist alles, was in meiner Sammlung ist, wirklich auch zu Recht in meiner Sammlung? Und diese Arbeit, die ist, ich denke, deutschlandweit noch nicht annähernd geleistet, aber sie ist sicherlich auch nach Westfalen noch nicht annähernd geleistet. Und insofern geht es auch darum, dass sich eben auch Menschen, die möglicherweise in der Nachfolge der ehemaligen Eigentümern sich melden und sagen können, könnt ihr mir weiterhelfen? Könnt ihr mir Kontakte vermitteln? Also auch in die andere Richtung ist es, glaube ich, ein wichtiger Schritt nach vorne.
Es geht um logistische Unterstützung, haben Sie gesagt. Es geht um Vernetzung der bereits bestehenden Initiativen. Geht es auch um Geld? Denn bundesweit ist so richtig Schwung in die Debatte erst gekommen, als 10 Jahre nach der Washingtoner Konferenz der Bund beschlossen hat, jetzt stellen wir auch Mittel den Häusern zur Verfügung. Können, wollen Sie das auch für NRW tun?
Wir haben das immer getan, aber diese Stelle selber wird keine Förderungen aussprechen, sondern wird beraten. Und ich glaube, es gibt heute wenig Provenienzforschungsvorhaben, die an fehlenden Fördermitteln scheitern. Da hat der Bund ja auch nochmal bei der Koordinierungsstelle in Magdeburg sehr nachgelegt, sondern eher darum, dass es eine ziemliche Herausforderung ist, so einen Antrag überhaupt zu stellen. Und das soll unter anderem natürlich hier auch betreut werden.
Ein Problem, von dem häufig die Rede ist, wenn man mit Menschen in den Museen selbst spricht, ist die fehlende Kontinuität. Also es werden Provenienzforscherinnen eingestellt und dann gibt es Verträge für 2 Jahre, die vielleicht nochmal um weitere 2 Jahre verlängert werden. Und danach wird dann aber neu besetzt, auch weil man Angst vor Festeinstellungsklagen hat oder die Mittel nicht da sind. Was kann man an der Stelle tun? Wie kann man größere Kontinuitäten schaffen, damit sich nicht alle 2 oder 4 Jahre jemand komplett neu in die Geschichte eines Museums einarbeiten muss?
Auch da wieder der Unterschied zwischen großen und kleinen Häusern. Es gibt ja doch inzwischen etliche große Häuser, wo dies inzwischen auch mit festen Stellen unterlegt ist. Das hat sich, denke ich, gegenüber vor 10 Jahren schon sehr verändert. Manche Länder haben für ihre großen Museen auch gemeinsame Stellen eingerichtet. Ich denke da zum Beispiel an Hessen, fällt mir jetzt als Beispiel dazu ein. Bei den kleineren Häusern ist das schwierig und deswegen muss es eben diesen Knotenpunkt auch geben, damit man über diese zentrale Stelle auch bestimmte Kontinuitäten einfach sicherstellt. Denn in der Regel, sage ich mal, ist es ja nicht so, dass ein kleines Haus wirklich einen Fulltime-Provenienzforscher, Provenienzforscherin benötigt, sondern man braucht ja oft auch den Einsatz für eine gewisse Zeit. Das ist so die eine Seite. Und auf der anderen Seite haben wir ja, was auch eine wirklich sehr gute Entwicklung ist, durch die Universität Bonn ja auch einen Schwerpunkt geschaffen im Bereich der Provenienzforschung, der jetzt Nachwuchskräfte so ja mit ausbildet, dass sie eben neben der Kunstgeschichte beispielsweise die Provenienzforschung als integriertes Studienfach innerhalb der Kunstgeschichte etablieren. Und das ist ja eigentlich das, was wir langfristig absolut erreichen müssen. Dass es eben in Zukunft nicht eines speziellen Einsatzes bedarf, sondern dass, wenn wir junge Kuratorinnen oder Kustodinnen und Kustoden auswählen für Museen, dass die diese Kenntnis und diesen Blick eben auch mit einbringen in die ganz normale museale Arbeit.
Und das Ganze mit dem Ziel, nicht eine möglichst schöne Dissertation zu schreiben. Sie schreiben auch ein Promotionsstipendium zusammen mit diesem neu gegründeten Zentrum aus, sondern tatsächlich den Menschen zu helfen, die nach wie vor suchen.
Ja, natürlich. Wobei ich mir sozusagen hier, wenn ich das mal so sagen darf, es etwas zunutze machen konnte, dass ich ja ein Ministerium für Kultur und Wissenschaft leite. Und ich finde diese Wissenschaftsseite natürlich auch wichtig, dass es immer auch etwas grundlegendere Forschungen gibt, deswegen ein Promotionsstipendium. dass wir sozusagen beide Seiten der Medaille hier auch weiterverfolgen. Und die wissenschaftliche Aufarbeitung ist natürlich auch wahnsinnig wichtig. Das tun wir eben an der Universität Bonn aus Wissenschaftsmitteln, wenn ich das mal so sagen darf. Und diese Koordinierungsstelle ist dann der praktische Knotenpunkt, Ansprechstelle und Beratungsstelle für die vielen, vielen Einrichtungen, die wir in Nordrhein-Westfalen haben und die wir einfach mal mit den Landschaftsverbänden bündeln wollen, um da noch einfach stärker einsatzfähig zu sein.
Schwierige Anträge also. NRW-Kultusministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken war das. Seit kurzem erst wird in den deutschen Museen auch nach geraubter Kunst aus der Kolonialzeit gesucht. In dem Bereich waren andere Länder stärker in Verbrechen und Kulturgutraub verwickelt als die vergleichsweise kleine, aber trotzdem brutale Kolonialmacht Deutschland. Die Niederlande zum Beispiel, in denen die Kolonialzeit in vielen Museen immer noch verharmlosend das goldene Zeitalter genannt wird. Das wichtigste Museum des Landes, das Rijksmuseum in Amsterdam, reagiert nun mit einer spektakulären Ausstellung auf diese Geschichtslüge, deren Titel schon die Schattenseite der prosperierenden Handelsnation im 17. Jahrhundert benennt. Sklaverei. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Sklaverei war eine essentielle Komponente unserer Kolonialzeit. Viele Generationen haben dadurch unter unvorstellbaren Ungerechtigkeiten gelitten. Aber dieser Teil unserer nationalen Vergangenheit hat bisher unzureichend Beachtung gefunden. Deshalb fanden wir es an der Zeit, diesem Thema eine Ausstellung zu widmen.
Direktor Taco Dibitz vom Amsterdamer Rijksmuseum über eine Ausstellung, die in den Niederlanden schon jetzt als Meilenstein der Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit gilt. Der Plan dazu wurde bereits 2017 gefasst, also lange vor der Black Lives Matter-Bewegung. Damals beschloss das Amsterdamer Institut, sein Programm mit Ausstellungen zu historischen Themen zu erweitern, die bis heute relevant sind. Über die Niederlande und Südafrika zum Beispiel, den 80-jährigen Krieg und nun auch über die Sklaverei der Kolonialzeit. Weil in dieser Periode die Ursprünge liegen für Rassismus und Diskriminierung, so war Lika Smulders, eine der beiden verantwortlichen Kuratorinnen. Deshalb habe die Sklaverei der Kolonialzeit großen Einfluss auf die heutige Gesellschaft. Die Ausstellung umfasst 4 Kontinente und 250 Jahre, angefangen vom frühen 17. Jahrhundert bis ins Jahr 1863, als die Niederländer als eine der letzten Kolonialmächte die Sklaverei abschafften, so Smulders. Dabei bringen wir erstmals den transatlantischen Sklavenhandel der westindischen Handelskompanie in Surinam, Brasilien und auf den Antillen zusammen mit dem der ostindischen Handelskompanie in Südafrika und Indonesien, also rund um den Indischen Ozean. Gezeigt werden 140 Gemälde, Karten, Zeichnungen von Plantagen, aber auch Instrumente, mit denen Brandzeichen gesetzt wurden, ein Kessel, in dem die Versklavten Zuckerrohr kochten oder ein Balken mit einer schweren Kette. Smulders Kollegin Eveline Sint-Nicolas konnte es beim ersten Anblick kaum glauben. Damit wurden nachts Menschen angekettet, Menschen, die zu Objekten gemacht worden waren. Das Besondere dieser Schau: die Ausstellungsstücke spielten eine Rolle im Leben von 10 Menschen, die Teil dieses Systems waren und deren Geschichten erzählt werden. Dazu alte Lieder, in denen die Versklavten ihr Leiden besangen. Der Kessel etwa gehört zur Geschichte von Walli. Walli lebte sein Leben lang als Versklavter auf einer Zuckerrohrplantage in Surinam. Er versuchte 1707 während eines Aufstandes zu flüchten, wurde gefasst, durch langsames Verbrennen zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt, weil der Plantagenbesitzer Jonas Witsen Angst vor noch mehr Aufruhr hatte. Witsen war Stadtsekretär in Amsterdam und nie in Surinam gewesen. Nach dem Aufstand schickte er den Maler Dirk Valkenburg dorthin. Dieser kehrte mit vielen Gemälden und Zeichnungen zurück, die nun auf der Schau zu sehen sind und auf denen er auch die Gesichter der Aufständischen festgehalten hatte. Überraschenderweise ist auch das berühmte Porträt, das Rembrandt von Opien Coppit machte, Teil der Ausstellung. Denn auch diese prominente Niederländerin gehört zu den 10 Protagonisten. Opiens Familie war durch Zuckerrohr aus Brasilien reich geworden. Wir laden die Besucher ein, in die Schuhe der 10 Menschen zu schlüpfen, die damals gelebt haben, erklärt Kuratorin Smulders.
So, we are inviting people to step into the shoes of the people that lived then.
Für die Audiotour konnten prominente Zeitgenossen gefunden werden, die einen Bezug zu den Protagonisten haben. Wallis Geschichte zum Beispiel erzählt der ehemalige Kickbox-Weltmeister Remy Bonjasky, dessen Vorfahren auf derselben Plantage versklavt wurden wie Walli. Parallel zur Ausstellung erscheint Unterrichtsmaterial für Schulen, sowohl in den Niederlanden als auch in den ehemaligen Kolonien. Denn, so Museumsdirektor Taco Dibitz,
I think it's essential that it's added to the school curriculum.
Für ein besseres gegenseitiges Verständnis müssen Schulkinder erfahren, woher sie kommen und ihre Geschichte möglichst lückenlos kennen. Wir hoffen, dass diese Ausstellung dazu führt, dass sich die Menschen ihrer Vergangenheit bewusster werden und auch diesen dunklen Teil unserer nationalen Geschichte akzeptieren. Denn dann verstehen wir auch unsere heutige Gesellschaft besser und können gemeinsam nach vorne schauen.
Kerstin Schweighöfer berichtete über die Ausstellung Sklaverei im Rijksmuseum Amsterdam. Zu sehen ist sie leider noch nicht, hoffentlich aber bald. Aber manchmal können ja auch Museen ohne Kunst ganz schön sein. Susanne Lurwig mit den Kulturmeldungen.
Genau, und zwar das Kunsthaus in Zürich. Das ist schön. Das hat nämlich Star-Architekt David Chipperfield entworfen und die Schlüssel, die wurden heute feierlich übergeben. Ein lichtdurchflutetes Meisterwerk, so die Kritiker, das mit Marmor, Messing und einem speziellen klimafreundlichen Beton gebaut wurde. Zwar hat die Bauzeit 12 Jahre gedauert, die Kosten sind mit 206 Millionen Schweizer Franken hoch, aber das Ergebnis kann sich sehen lassen, nicht nur, weil es das größte Museum in der Schweiz ist. David Chipperfield zählt ja zu den führenden Architekten, wenn es um Museumsbauten geht. So zeichnet er bereits für das Museum Volkwang in Essen und die James-Simon-Galerie in Berlin verantwortlich. Es war auch nicht das Gebäude in Zürich, das im Vorfeld eine Debatte auslöste, sondern die Sammlung des Industriellen Egon Bürle, die hier zu sehen sein wird. Bürle hat nachweislich Raubkunst gekauft und sein Geld unter anderem mit Waffenverkäufen an die Nazis verdient. Dennoch sollen die Bilder im Kontext gezeigt werden, wie der Historiker Mathieu Leimgruber bereits im November bei Kultur heute sagte. Bis tatsächlich aber nicht nur die Bau-, sondern auch die Bildkunst zu sehen sein wird, dürfte es nur Oktober nächsten Jahres werden. Dann soll das Kunsthaus Zürich für alle zugänglich sein. Und dann kann hoffentlich auch der Leipziger Thomaner-Chor wieder auftreten. Nur jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit wird er nicht mehr live zu hören sein. Nach dem ersten Corona-Fall in den eigenen Reihen und wegen des zu erwartenden Lockdowns müssen Ausbildungs- und Probenbetrieb eingestellt werden und alle geplanten weihnachtlichen Aufführungen abgesagt. Das teilte der Chor mit. Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen nach alternativen Lösungen gesucht, an Online-Formaten gearbeitet, um die seit mehr als 130 Jahren stattfindenden Weihnachtsliederabende und die Aufgaben in der Thomaskirche zu realisieren. Wie gerade in den Nachrichten schon kurz zu hören, ist der südkoreanische Autorenfilmer Kim Ki-duk gestorben. 2012 gewann er für sein Werk Pietà den Goldenen Löwen von Venedig, eine Kapitalismuskritik, die in ihrer Schärfe erst wieder von einem anderen Koreaner, Bong Joon-ho, mit Parasite überboten wurde. Kim Ki-duk hat in seiner Karriere mehr als 20 Filme gedreht, noch weitere Preise auf internationalen Festivals gewonnen und wurde 2017 in die Oscar-Akademie aufgenommen. Dennoch war er nicht unumstritten. In seiner Heimat wurde er mit Vorwürfen konfrontiert. Er habe eine Schauspielerin geschlagen und viele Frauen zeigten sich ohnehin verstört wegen seiner häufigen Gewalt- und Vergewaltigungsszenen. Kim Ki-duk wurde 59 Jahre alt und ist in Riga an Corona gestorben. Noch ein kurzer, freulicher Ausblick in die Zukunft. 2026 soll das Kulturfestival Manifesta im Ruhrgebiet stattfinden, 2024 bereits in Barcelona.
Na, dann werden wir auch hoffentlich wieder hin können. Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommen die Informationen am Abend mit Stefan Heinlein. Ein Thema bei ihm, der sogenannte harte Lockdown, wird wohl kommen. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.